Guten Morgen.
Schöner Tag heute, ne? Ich bin gerade runtergelaufen und ja, das ist so schön. So schön, also der Sonnenschein und es ist warm. Naja, warm, richtig warm. Also ich empfinde es schon als warm. Normal laufe ich auch immer schon mit Sandalen rum. Ah, das ist aber schön. Es ist schön, dass Sonntag ist. Geht es euch auch so? Sonntag ist die Zeit, es ist ein Ruhetag und man muss nicht, sei denn, man hat irgendwie einen Beruf, wo man muss arbeiten, aber man muss nicht arbeiten, man kann einfach die Füße hochlegen und sich's gut gehen lassen. Und es ist schön, Sonntag, weil wir haben Gottesdienst. Und das finde ich immer damit das Wichtigste. Im Gottesdienst für Gott da sein und Gott ist für mich da, für euch da, für jeden Einzelnen. Gott redet zu uns, Gott möchte zu uns reden, Gott hat etwas für euch. Wenn wir unsere Herzen aufmachen, möchte er zu uns reden. Es ist schön, Gottesdienst, es sind Geschwister, Gläubige neben euch und drei Reihen weiter und fünf Reihen weiter. Und man kann sich nachher noch austauschen, man kann sich vielleicht über das, was ihr gehört habt, vielleicht auch nachher durch die Lieder, die noch gesungen werden, über den Poetry Slam oder wie auch immer, kann man sich vielleicht noch austauschen und sagen, hier, oh, das hat mich angesprochen oder das, wie denkst du darüber? Ich habe gerade eine Frage. Sonntag ist eine gute Gelegenheit. Viele von uns kennen sich ja, oder die meisten von uns, die kennen sich ja gegenseitig so einigermaßen, man kann sich ausruhen. Wenn ich eine Frage habe, dann gehe ich vielleicht zu Katha oder so, ne? Oder zu Brunhilde oder so, ne? Also, weil ich denke, oh, Brunhilde, die könnte sowas wissen. Oder der Rüdiger oder wie auch immer. Sonntag ist immer wieder was Schönes. Es ist was Schönes, wir sind zusammen. Und ich sage das ja so oft, meine, der Mensch ist ein paar geborene Einzelgänger. Die gibt es wahrhaftig. Aber in der Mehrzahl oder einer überwiegenden Mehrzahl sind wir keine Einzelgänger. Und es stimmt, was Gott ganz am Anfang in der Bibel sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Gut, das ist auf Mann und Frau bezogen, aber es ist darüber hinaus auch auf Gemeinschaft bezogen. Denn alles, was in der Bibel drin steht, ist Gemeinschaft. Ist Gemeinschaft. Das ist schön, dass wir hier sind. Und ich würde gerne diese Gedanken der Gemeinschaft aufgreifen und nochmal diese Predigt, die ich vorbereitet habe, das, was ich, die Gedanken, die ich mir gemacht habe, nochmal Gott bringen und ihn bitten, dass er zu uns reden kann dadurch. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für diesen guten Tag. Wir danken dir für deinen Segen und für deine Verheißungen, die du uns gegeben hast. Wir danken dir, dass du Glauben geweckt hast und immer wieder wecken möchtest. Wir danken dir jetzt für diesen Gottesdienst auch und Gelegenheit, dass wir auf dich hören und dass du reden kannst zu uns, weil wir einfach zur Ruhe kommen. Wir wollen dich bitten, dass du meine Vorbereitungen segnest. Wir wollen dich bitten, rede du zu uns, ermutige du uns, wo wir das brauchen und tröste du uns und gib du uns neue Richtung in unserem Leben, wenn das nötig ist. So befehlen wir uns dir an. Amen. Ja, es waren jetzt ja nicht alle da bei meiner letzten Predigt und ich habe eine Predigtreihe, wie fast immer. Deswegen möchte ich, weil es eben wichtig ist, zum Verstehen des heutigen Textes, nochmal kurz, naja, aufs Kurz wäre es jetzt bei mir mal so eine Frage, ne? Aber wiederholen, was ich das letzte Mal gesagt habe. Ein wenig zusammenfassen. Also ich habe gesagt, es ist eine Geschichte, wir gehen dreieinhalbtausend Jahre zurück. 2000 Jahre zurück, das ist so, da hat Jesus gelebt und dann nochmal 1500 Jahre, dann nochmal zurück. Das ist so roundabout die Zeit, wo Moses gelebt hat oder Mose, je nachdem wie man es, welche Übersetzung man da nennt, wo er gelebt hat. Also 3500 Jahre zurück. Was war damals? also Mose, das Volk Israel, um das geht es, es war in Ägypten, es ist groß geworden, es war in Ägypten, es ist immer größer geworden und immer wenn etwas noch größer wird, wenn Menschen noch mehr werden, dann gibt es Ängste. Und weil die herrschenden Ägypter immer mehr Angst bekommen haben, weil die Juden immer zahlenmäßig immer mehr wurden, haben sie sie immer weiter unterdrückt. Das ist ein ganz normaler Prozess. Der ist nicht gut, aber der ist normal. Das passiert immer wieder, dass irgendwie eine Unterdrückung dann geschieht. Und so lesen wir dann von der Sklaverei in Ägypten. Es war sogar so schlimm, dass es eine Zeit gab, wo die neugeborenen Kinder umgebracht wurden, damit es nicht noch mehr werden. Wie schrecklich ist das? Jeder, der selber Vater oder Mutter ist, Elternteile, die wissen, wie schrecklich das ist, wenn den Kindern irgendwie was zustößt. Und dann fällt es hin, stolpert das Kind irgendwie, haut sich die Nase auf und blutet und man denkt, die ganze Welt geht unter. Was einen so zusammenzieht alles. Und in der Zeit, vor 3.500 Jahren, war es so, dass sogar Kinder umgebracht worden sind. Babys, unschuldigste Menschen überhaupt. Gut, heute werden auch unschuldigste Menschen abgetrieben. Das ist letztendlich auch nicht groß was anderes. Aber wenn man das dann sieht, ist es dann doch noch, und wenn man es dann in den Armen gehalten hat, ist es doch noch, geht es emotional doch sehr, 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 sehr weit. Und so schreit das Volk zu Gott. Es schreit, es betet und es ruft, hilf uns! Und Gott hilft. Gott beruft wieder einen Menschen, so wie er schon mal Menschen berufen hat, einen Abraham, ich komme da nachher nochmal drauf zurück, beruft er jetzt einen Mann namens Mose oder Moses. Und durch manche dauert so ein bisschen und er will erst nicht und ja, dann macht er doch mit und dann hat er noch seinen Bruder noch mit dabei im Schlepptau und was weiß ich was alles, dann gibt es noch. Da geht er zum Pharao und sagt hier, pass auf Pharao, ich sage das jetzt ein bisschen locker, du knechtest hier das Volk Israel, die Hebräer, so wird das dann in der Bibel genannt, wir wollen einfach wieder in unser Land, wir gehören hier eigentlich nicht hin, lass uns bitte gehen. Und nee, lass uns nicht gehen, da kommen Plagen und so weiter. Und bis es dann letztendlich dann doch aus Ägypten rausgehen können, es dauert eine ganze, ganze Zeit. Und so beginnt eine ganz abenteuerliche Reise. Sie beginnt mit dem Schilfmeer, ihr kennt das vielleicht. Das Volk ist dann wirklich, der Pharao ist weich gekocht und das Volk geht dann und dann kommt zu einem Meer, an einem See und dann, das heißt das Schilfmeer, so wird es übersetzt. Und ja, wie geht es jetzt weiter? Hinten kommt schon der Pharao, der hat sich eines anderen besonnen. Der will es wieder zurückholen. Und durch ein Wunder teilt sich das Meer. Rechts und links eine hohe Mauer, eine Wassermauer, und das Volk kam mitten durch. Wunder über Wunder passieren in dieser Zeit der Wüstenwanderung. Eine der Zeiten, in der wirklich Wunder passiert sind. Die Wüstenwanderungszeit. Es gibt noch andere Zeiten, im BU immer. Wann sind eigentlich Wunder passiert in der Bibel? Nicht immer. In der Wüstenwanderungszeit ganz viele Wunder. Bei Elia und Elisa ganz viele Wunder. Und sonst? Bei Jesus. Das war's. Sonst gibt's mal hin und wieder irgendwie was. Auf jeden Fall durch diese vielen Wunder und dann kommen Feuersäulen und was weiß ich was, Manna und Wachteln habe ich mir aufgeschrieben. Dann werden die 10 Gebote gegeben. So, und das geht alles und coole Sache. Und dann stehen sie vor dem gelobten Land, da wo sie eigentlich hinwollen. Und da stockt es. Und sie überlegen sich, was machen wir jetzt? Jetzt ist das Land da. Und sie überlegen sich, wir schicken 12 Männer als Kundschafter aus. Aus jedem Stamm, also Israel, Volk Israel war es in 12 Stämme. Und aus jedem Stamm wurde einer der erfahrenen Leute, Männer, ausgewählt. Und sie sollten dieses Land 40 Tage lang erkunden. Sie haben einen ganz klaren Auftrag bekommen von Mose. Schaut nach, wie ist das Land? Wie sieht es aus? Was wächst? Ist das ein gutes Land? Ist das ein schlechtes Land? Wie sind die Städte, wie sind die Leute? Ganz klarer Auftrag. 40 Tage später kommen sie wieder. Und es ist ja so schön, wenn sie kommen wieder und bringen sogar was von den Früchten des Landes mit. Ihr kennt vielleicht diese Bilder, wenn dann so zwei Leute mit so einer Stange über den Schultern und an der Stange hängt dann eine dicke Weintraube dran. Also jetzt nicht so klein, wie wir die so kennen, wenn wir sie so, oder so ganz klein, wenn wir sie so am Haus vielleicht haben. Die kann man so in einer Hand halten. Wenn man die so dick gespritzt im Rewe oder so kauft, dann sind die vielleicht ein bisschen größer, aber braucht immer noch keine Stange. Die brauchten eine Stange und die mussten das wirklich dazwischen tragen. So heißt es extra in der Bibel. Ja, kurz gesagt, es ist ein ganz tolles Land. Ich merke schon, ich gucke auf die Uhr, es wird wirklich nicht kurz. Ganz tolles Land, also breit, es wird breit ausgeholt, wird alles erzählt mit allen bevorstehenden Schwierigkeiten, die da sind. Denn sie sagen, ja, das Land, da sind große Leute, sind starke Menschen, große, dicke, fette Städte und Tore und es ist ganz, ganz schwer einzunehmen. Alles korrekt. Was passiert? Das Volk bekommt Angst. Was? Ist ja schön, aber so große Menschen, Riesen und dicke Städte, wie sollen wir das einnehmen? Und dann passiert etwas, da tritt ein Mann auf, der heißt Kaleb, einer von den Zwölfen, und er sagt, ja, das stimmt alles, aber Gott ist auf unserer Seite, deswegen lasst uns mutig vorangehen. Gott ist auf unserer Seite. Und dann passiert etwas, das letzte Mal bin ich da ein bisschen näher drauf eingegangen, da kommt der Frontalangriff von drei Seiten. Dann erzählen nämlich die anderen, beziehungsweise die zehn andere, gar eigentlich zwei, aber das kommt dann ja später, aber die zehn anderen erzählen dann. Drei Angriffe machen die. Sie sagen, das Land verschlingt die Bewohner. Da ist so viel, da kannst du nicht drin leben in diesem Land. Das zweite ist, was sie sagen, alle Männer, alle, sind riesengroß. Es gibt große Menschen, ja, aber alle Männer riesengroß, Riesen. Das dritte, was sie sagen, wir kamen uns ihnen gegenüber vor wie Heuschrecken, wie kleine Würmchen, die man einfach so zertreten kann, in der Hand zerdrücken kann. So kommen wir uns vor. Ist das realistisch? Natürlich ist das nicht realistisch. Das Land verschlingt die Bewohner, ist das realistisch? Nein. Natürlich sind da immer wieder Kriege, aber es ist ein Land, wo Milch und Honig fließt, heißt es. Sie haben wunderbare Früchte mitgebracht. Verschlingt so ein Land die Bewohner? Nein. Das heißt nicht, dass es da keine Schwierigkeiten gibt, aber das ist einfach eine Übertreibung. Oder die Männer sind alle riesengroß. Alle Männer riesengroß? Na gut, es gab mal große Männer, so ein Goliath oder so. Gab große Männer, so über 2 Meter groß, 2,50 vielleicht groß. Aber alle Männer riesengroß, alles Riesen? Nee, es ist nicht realistisch. Oder wir kommen uns gegenüber vor wie Heuschrecken. Das ist ja noch eine größere Übertreibung. Was machen diese 10 Kundschafter? Ich bin immer noch bei dem letzten Predigt, wo sie schüren einfach die Angst. Sie schüren die Angst und in der Gefolgschaft mit von der Angst geht dann der Unglaube mit. Ich habe mir überlegt, also was ist eigentlich zuerst da gewesen, der Unglaube oder die Angst? Ich bin mir da nicht ganz sicher, was als erstes da war. Aber wo ich mir sehr sicher bin, ist, dass wenn Glaube, Unglaube und die Angst, die sind so wie siamesische Zwillinge. Die gehören immer wieder zusammen. Wo Unglaube ist, ist auch Angst. Und wo Angst ist, ist auch immer wieder Unglaube. Es ist nämlich das genaue Gegenteil von dem Vertrauen auf Gott. Diese Verzweiflung, dieses Zweifeln an Gott, an Gottes Verheißung, das ist dieses Zweifeln an der Hilfe Gottes, die eigentlich zugesagt worden ist. Soweit erstmal, das war die letzte Predigt und da habe natürlich noch einiges mehr gesagt. Aber das ist so der Hintergrund für die, die jetzt nicht da waren das letzte Mal, damit ihr die Geschichte kennt. Und jetzt bin ich nur 4 Verse, die ich jetzt rausgesucht habe. Und das ist 4. Mose 14, Vers 1 bis 4. Und die lese ich jetzt vor. Da fuhr die ganze Gemeinde auf und schrie, und das Volk weinte in jener Nacht. Und alle Israeliten murrten gegen Mose und Aaron, und die ganze Gemeinde sprach zu ihnen: Ach, dass wir gestorben wären in Ägyptenland oder in dieser Wüste! Ach, wären wir doch gestorben! Warum führt uns der Herr in dies Land, damit wir durch Schwert fallen und unsere Frauen und unsere Kinder ein Raub werden? Ist's nicht besser, wir ziehen wieder nach Ägypten? Und einer sprach zum anderen: Lasst uns einen Hauptmann über uns setzen und wieder nach Ägypten ziehen. Soweit der Bibeltext. Also jetzt direkt im Anschluss von dem, was ich das letzte Mal gepredigt habe. Die Lage wird brandgefährlich. Ich habe hab das jetzt nicht vorgelesen. Bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich, vielleicht mache ich das nächste Mal dann noch. Vers 10. Und die ganze Gemeinde sagte, das geht dann um Josua und Kaleb, die kommen dann nochmal rein ab Vers 6. Und dann heißt es dann, und die ganze Gemeinde sagte, dass man sie steinigen solle. Es ist brandgefährlich. Was Josua und Kaleb da machen, ist gefährlich. Die Lage explodiert fast. Das muss man sich bewusst sein. Was haben die denn Böses getan? Die haben nichts Böses getan. Josua und Kaleb haben einfach gesagt, nee, wir schaffen das mit Gottes Hilfe. Gott ist auf unserer Seite. Wir machen einfach nur, wir verlassen uns auf den Segen, den unser Gott Abraham gegeben hat, als er gesagt hat, das Land soll dein Land, soll euer Land sein. Wir verlassen uns auf Gott. Das ist das Verbrechen, was sie getan haben. Und aufgrund dieses Verbrechens sollen sie gesteinigt werden. Aber ich denke, da gehe ich vielleicht das nächste Mal. Mal gucken, nochmal drauf ein. Kapitel 13, also davor, das letzte Mal haben wir gesehen, dass das Volk und wie das Volk in Angst versetzt wurde. Angst ist immer so eine Sache. Wir sehen, wie sich das Ganze steigert. Wenn ich Angst habe, dann bin ich nicht mehr in der Lage, klar zu denken. Dann bin ich nicht in der Lage, gute Entscheidungen zu treffen. Dann bin ich nicht in der Lage, glaubensmäßig richtige Entscheidungen zu treffen. Es vernebelt einfach die klare Sicht. Und so ist es auch, dass Gott nicht möchte, dass seine Kinder, dass sein Volk, die Gläubigen in Angst leben oder sich von Angst bestimmen lassen, in keiner Weise. Er sagt zwar, in der Welt habt ihr Angst, Jesus sagt das mal, in der Welt habt ihr Angst, aber sagt Gott, ich habe die Welt überwunden. Wir haben Angst, ja okay, aber wir lassen uns nicht von ihr bestimmen. Als Kaleb erzählt hatte, sagte er, ja, das ist richtig, das ist ein Land, da sind große Menschen. Da sind Städte wie Jericho, die haben dicke, fette Mauern. Ja, das ist alles richtig und es wird nicht einfach werden, ja, aber wir haben Gott. Er hat keine Angst gehabt. Er hat es wohl, er ist ein wahrer Realist. Ich glaube, das ist Realismus, wenn ich die Seite, wenn ich Gott mit auf dem Plan habe, nicht nur das, was ich vor meinen Augen sehen kann. Das ist der wahre Realist. In Angst versetzt. Angst ist immer der Wegbereiter für den Unglauben. Und so müssen wir immer aufpassen, wenn uns irgendwie jemand Angst einreden will. Wenn uns irgendjemand Angst machen will. Und es ist ganz egal, wer das ist. Das können Menschen sein, das können irgendwelche Ideen sein. Das können Institutionen sein, das können, ja, keine Ahnung, das kann alles sein, was uns in Angst versetzen möchte. Angst vor allem Möglichen.
Passen wir da auf.
Ich habe gesagt, ja. Ideen, Systeme, Politiker, Gruppierungen, Gedanken oder auch Werte. Überall da, wo uns Angst gemacht werden soll, tritt einer in den Hintergrund. Das ist Gott. Wenn ich dem Raum zu sehr Raum lasse, tritt einer in den Hintergrund, das ist unser Herr. Der immer wieder sagt, hab keine Angst, fürchte dich nicht. Du brauchst keine Angst haben. Außer vielleicht die Angst vor Gott. Die Furcht Gottes, wie es heißt. Wir haben alle Furcht Gottes, ja, klar. Haben wir wirklich Furcht Gottes? Wissen wir, was es heißt, wenn wir sagen, Gott ist heilig? Gott ist anders, Gott ist gerecht. Gott wird auch die Dinge, die ich falsch tue, die wird er richten mal, ja? Wenn ich von der Heiligkeit Gottes rede, dann kann ich nicht die Hände hochheben und jubeln. Dann kann ich eigentlich nur auf die Knie fallen und um Erbarmen bitten. Und bitten, Herr, verzeih mir. Herr, steh mir bei. Das ist die Furcht Gottes. Aber die ist nicht die Angst vor Gott. Nicht vergessen. Aber habe ich die Furcht vor Gott? Habe ich die Furcht Gottes? Habe ich die Furcht vor seinem Wort, dass ich da was falsch mache? Oder stelle ich mich immer über sein Wort? Stelle ich mich immer über seine Gedanken, über seinen Willen? Wie ist das? Ich habe vor allem möglichen Angst. Ich habe Angst, dass der Krieg ausbricht. Ich habe Angst vor dem Virus. Ich habe Angst vor, dass meine Arbeitsstelle verloren geht. Ich habe Angst um alles, dass ich irgendwie Salmonellen kriege, wenn ich Eier esse und weiß, was ich was. Kann vor allem Angst haben, aber habe ich wirklich Furcht vor Gott? Ehrfurcht vor Gott? Denn Gott ist der, der mich richten wird. Das ist ganz wichtig. Diese Furcht, die sollten wir haben. Aber die lässt uns in dieser Welt gerade stehen. Furcht Gottes. Die Angst in der Welt, die lässt uns gebückt gehen. Weil wir überall jemanden vermuten. Weil wir überall Angst, überall denken, gleich kriegen wir einen Knüppel über die Rübe gezogen. Wie auch immer der Knüppel aussehen mag, ob das Arbeitsverlust ist, ob das eine Krankheit oder Tod oder was auch immer ist. Die Furcht vor Gott, die lässt mich gerade stehen. Und ich weiß, ich stehe vor meinem Herrn. Schauen wir nochmal in den Text rein. Wie heißt es, oder wie hieß es da? Sie weint, das Volk weinte die ganze Nacht. Weinte, schrie die ganze Nacht. Weinen ist ja was sehr Emotionales. Und heute muss ja jeder weinen können. Auch. Ist ja auch okay, soll ja auch jeder weinen können. Auch Männer sollen weinen können. Ne? Aber das ist damit nicht gemeint, dieses Weinen können. Hier heißt es, dass sie die ganze Nacht durch geweint haben. Geschrien haben. Was ist das? Das ist emotionale pur. Das ist sich in Trance weinen, würde ich mal fast sagen. Das ist sich den Verstand wegweinen. Das ist einfach in ein Loch reinweinen. Emotionen, die sind etwas sehr, sehr Gutes. Aber wenn sie nicht ihren Rahmen haben, sind wir etwas sehr Bedrängendes und etwas, was den Menschen kaputt macht. Es ist letztendlich nur eine Verstärkung der Angst. Und das Volk, es schrie die ganze Nacht. Das heißt, es schrie und es weinte die ganze Nacht lang. Was haben sie geschrien? Eigentlich das Gleiche wie das Weinen. Es war aber kein Schreien zu Gott. Ich habe es vorhin bewusst gesagt in der Wiederholung, um was es ging. Damals vor 1500 Jahren, da schrien sie zu Gott, hilf uns. Und er befreite sie aus der Sklaverei. Was haben sie hier geschrien? Sie haben geschrien vor Angst, haben sich weiter Angst gemacht. Die ganze Nacht. Gott möchte nicht, dass wir in uns so sehr den Emotionen hingeben, dass wir in so ein Loch reinfallen. Weinen ist gut. Und schreien kann auch gut sein. In einer Auseinandersetzung kann man sich durchaus mal anschreien, natürlich. Das lässt etwas raus und dann ist gut. Aber wenn ich die ganze Nacht durchmache, dann ist das nicht mehr gut. Oder den ganzen Tag durchschreie, dann ist etwas ganz gehörig schiefgelaufen. Wein trinken ist gut oder Alkohol trinken ist gut, das kannst du machen. Aber wenn du dich besäufst, gnadenlos besäufst, dann ist das nicht mehr gut. Das sagt die Bibel an ganz vielen Stellen. Das sollst du nicht tun. Warum? Du sollst bei klarem Verstand sein. Du sollst auf Gott hören, du sollst mit Gott leben können. Das heißt, von ihm Zeugnis sein können. Bei so einem Hintergrund, bei so einem Geschehen, bei so einer aufgepeitschten Emotion, da können eigentlich keine guten Entscheidungen getroffen werden. Und es ist dann auch die Entscheidung, wie geht es weiter? Die steht ja noch bevor. Was machen wir jetzt? Wir stehen an der Grenze zum gelobten Land, zu dem Land, wo Milch und Honig fließt. Was machen wir denn jetzt? Wie geht es denn jetzt weiter? Wir haben die Kundschaft da ausgeschickt, die sind zurückgekommen. Was machen wir jetzt? Das ist eine Entscheidung. Das muss jetzt getroffen werden. Kann keine gute Entscheidung getroffen werden. Die Frage ist ja, wie vorzugehen ist. Der Anfang und Auslöser des seelischen Zustandes war die Angst. Die Angst, die geschürt worden ist. Das Volk Gottes hatte Angst. Hatte Angst, weil es den Zehn, und ich würde sagen, dass diese Zehn waren letztendlich Verführer, weil sie denen Glauben geschenkt haben. Und ich liebe nicht so sehr einen Vater unser, als diesen Satz, und führe uns nicht in Versuchung. Ich bete den immer ganz, ganz intensiv. Bitte führe mich nicht in Versuchung. So bete ich den immer. Das ist so der Punkt, an dem ich immer so hänge. Vielleicht euch bei anderen Punkten so. Das ist das. Verführt werden, versucht werden. Und wir werden so schnell verführt, hier in die Angst rein verführt und dann keinen klaren Gedanken mehr und in den Unglauben reingeführt. Aber wir werden auch zu anderen Dingen natürlich verführt. Hören wir nochmal hin. Ach, dass wir gestorben wären, heißt es in dem Text, oder? Ist es nicht besser, wir ziehen wieder nach Ägypten? Was sagen die? Dass wir gestorben, ist es doch besser, gestorben zu sein, als jetzt hier an dieser Wegscheide zu stehen und lass uns doch irgendwie, wäre es nicht besser, wir wären gar nicht mitgegangen. Wir haben so viele Wunder erlebt. So viele Wunder gab es nie in der ganzen, bei Jesus, aber sonst gab es sie nie so in dieser Vehemenz. Was heißt das? Ist es nicht besser, in Ägypten zu leben? Das heißt, es ist besser, in der Unfreiheit, in der Sklaverei zu leben. Es ist besser, in der Sklaverei, als mit den Verheißungen Gottes zu leben. Das heißt es letztendlich. Wie heißt es in diesem alten Spiritual, wenn Israel was in Egypt's Land? Kennt ihr? Klar, ihr Musiker kennt das alle. Ja, die anderen auch. Ein wunderschönes Lied. Ich liebe das Lied. Let my people go. Die Freiheit. In die Freiheit sollten sie. Und das ist eigentlich Gottes Wille. Freiheit. Jetzt haben sie die Freiheit. Und jetzt sehnen sie sich zurück nach der Sklaverei, nach der Unfreiheit. Sie sehnen sich zurück nach dem Pharao. Sie sehnen sich zurück nach der Peitsche, die sie angetrieben hat, als sie die Ziegel gebrannt haben. Ist das nicht komisch? Sich in die Unfreiheit zu sehnen? Ist das nicht merkwürdig? Warum? Es ist ein Resultat aus dem Unglauben. Es ist aus dem Unglauben an der Verheißung, die Gott dem Abraham gegeben hat. Was willst du mit der Freiheit? Was willst du damit? Du bist das frei, aber wir wollen lieber in der Sicherheit leben. Das ist immer die Frage. Freiheit oder Sicherheit? Das passt irgendwie nicht so ganz zusammen. Ne? Wir wollen lieber mit den Politikern und Gesetzen leben, die uns Sicherheit geben. Wir stehen zwar unter der Knute, aber es wird auf uns aufgepasst. Wir geben gerne noch mehr ab, denn die Oberen,
Der Pharao,
der meint es ja gut mit uns. Ist das wirklich so? Glauben die das wirklich? Ja, die glaubten das. Aber wenn man natürlich mal einen Schritt zurück macht, mal nachdenkt, dann weiß man, nee, die meinen es nicht gut mit den Israeliten. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Der, der Unfreiheit bringt, der meint es nie gut. Die Freiheit wird für eine vermeintliche Sicherheit geopfert. Man merkt aber nicht, dass man letztlich nur ausgenutzt wird. Es kann sogar den Gläubigen, dem Volk Gottes, den Kindern Gottes geschehen, wie das in unserem Text hier passiert ist. Sicherheit ist etwas, was man in dieser Welt eigentlich nie haben kann. Und so ist es auch so, dass Gott, überlest mal in der Bibel, Gott verspricht dem Volk, Gott verspricht dem Gläubigen keine Sicherheit. Schon zum Anfang heißt es, es wird regnen über Gerechte und Ungerechte. Es ist keine Sicherheit. Gott sagt nie, dass es keine Philister kommen werden. Doch, doch, die kommen. Gott sagt nicht, dass es ganz leicht sein wird, wenn man da in das gelobte Land reingeht. Nee, nee, das wird schwierig werden. Aber ich bin dabei. Gott verspricht keine Sicherheit. Aber er verspricht, dass sie in Freiheit leben sollen. Sicherheit, gerade unsere Zeit, unsere Gesellschaft, unsere Kultur, in der Zeit, in der wir leben, wir sind ja so sehr geprägt von dem Sicherheitsdenken. Versicherungen. Wir können uns ja gegen alles versichern und für alles versichern. Also, wenn ihr einen Unfall habt, ne, könnt ihr eure Finger versichern, wenn ihr Gitarre spielt, dann ja, geht alles. Kann alles versichern. Sänger können ihre Stimme versichern. Ich weiß gar nicht, man kann alles versichern und wir versichern dann auch alles. Und Versicherungsvertreter haben ja auch mal gutes Spiel. Wie machen die das? Ganz einfach. Die sagen, ja, aber wenn? Und schon zieht sich irgendwas in einem zusammen. Ich sage nicht, dass es schlecht ist, aber zieht sich etwas in einem zusammen und man wird gerade so in die Enge gedrängt. Es könnte ja sein. Ja, natürlich kann das sein. Wir leben eigentlich in diesem Sicherheitsdenken drin. Von da denke ich mir, können wir das ganz gut nachempfinden, wie das Volk damals gedacht hat. Das Volk soll aber eigentlich in Freiheit leben. Sie sollen aus der Sklaverei herausgeführt werden. Und das ist das ganze Denken der Bibel. Aus der Sklaverei, aus der Knechtschaft raus in die Freiheit rein. Und so können Petrus und Johannes, die können frei vor den Hohen Rat treten und sagen, nein, du sollst Gott mehr gehorchen als den Menschen. Überhaupt keine Schwierigkeit. Oder die Märtyrer in all den Jahrhunderten, sie können sagen, ihr könnt uns das Leben nehmen, aber nicht unseren Glauben. Wir könnten in Sicherheit leben bei euch, ja. Aber nein, wir leben lieber in der Freiheit. In der Freiheit des Gewissens, in der Freiheit des Glaubens. Es ist viel mehr wert. Sie hätten wirklich die Sicherheit leben können. Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei, sagt Jesus. Das sind Gedanken, die immer wieder in der Bibel kommen. Oder ich habe einen anderen Vers, Galater 5, Vers 1. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Knechtschaft auflegen. Nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. So. Wie war das noch mit dem Segen, den Abraham bekam? Was war das eigentlich für ein Segen? Du wirst ein Nachkommen haben. Das hat er erlebt, ja. Der zweite Teil des Segens war, aus dem Nachkommen wird ein großes Volk werden. Das hat Abraham nicht mehr erlebt. Das ist erst viele Jahre später, ich habe es ja gerade gesagt, erst im Land Ägypten ist das ein großes Volk geworden. Und der dritte Teil des Segens war, dieses Land soll dir und deinen Nachkommen gehören. Zwei Teile haben sich schon erfüllt. Der dritte Teil soll sich erfüllen. Stehen wir dazu? Ist dein Land. Ich komme zum letzten Punkt und ich zitiere jetzt nochmal aus unserem Predigttext. Und einer sprach zu einem anderen, lass uns einen Hauptmann über uns setzen und wieder nach Ägypten ziehen. Das ist so ein Punkt, lass uns einen Hauptmann, einen Oberen, einen Großen über uns setzen, den wir immer wieder in der Geschichte, und wir kennen das ja in der deutschen Geschichte auch, ne? Einen Großen sich holen. Einen starken Mann, einen, der Macht hat. Oder eine Institution, die Macht hat. Lass uns die doch haben. Oder ein Militär, was Macht hat. Oder dies oder das. Irgendwas Großes, irgendwas Starkes, was auf uns aufpasst. Was uns führt. Vielleicht in die Sklaverei. Na gut, aber in die Sicherheit. Das ist immer wieder das, was wir erleben in unserer Welt. Da muss sich doch eine Einheit gebieten. Wir kennen das aus dem Dritten Reich. Wie war das? Eigentlich die gleichen Mechanismen, die auch hier in 4. Mose 13, 14 auftauchen. Da ist als erstes Mal wird Angst geschürt. Da ist der böse Jude. Da ist der böse Kommunist. Und die machen alles kaputt. Vielleicht kennt ihr diese aus dem Geschichtsunterricht wahrscheinlich oder aus Büchern oder aus dem Fernsehen. Diese alten Plakate, wo dann hier so ein zorniger Jude da kommt und der einen Angst macht. Und völliger Blödsinn. Natürlich gab es Juden, die nicht gut waren. Aber es gab Deutsche, die nicht gut waren. Es gab Polen, die nicht gut waren und Russen, die nicht gut waren. Und gibt's überall. Völliger Quatsch. Aber es wird der Angst geschürt. Angst wurde geschürt und er wurde aufgepeitscht. Und es wurden Übertreibungen gemacht. Und es wurden Unwahrheiten gesagt. Fake News nennt man das ja heute, wurden weitergegeben. Und dann kam der Ruf nach einem starken Mann. Und dann kam der Weg in die Sklaverei, 12 Jahre. Wir kennen das. Es passiert heute auch. Es ist nicht nur damals passiert. Und es wird immer wieder passieren in der Geschichte. Wenn wir nicht aufpassen. Wir brauchen diesen Starken. Erinnern wir uns, ich habe ja vor 2 Jahren habe ich über die Offenbarung gepredigt. Und an einer Stelle, wer ist stark genug, heißt es dann da. Wer? Erinnert ihr euch vielleicht daran? Dann guckt der Johannes, der die Offenbarung geschrieben hat. Was sieht er dann im nächsten Vers? Wer ist der Starke? Das Lamm. Das Lamm. Das Bild für Jesus, der gestorben ist, der sich hat opfern lassen. Der Diener für die Menschheit, der Diener für Gott, der sich erniedrigt hat, der sein Leben gegeben hat. So geht das. Wer ist der Starke? Der Diener. Ich rufe nach dem starken Mann. Wir brauchen nicht einen, der, jetzt mal auf unsere Situation in der Gemeinde, wir brauchen nicht einen starken Ältestenkreis, einen starken Pastor, der mal auf die... Nein, wir brauchen unseren Herrn. Und die Menschen, die sollen auch Diener sein, so wie ihnen das Jesus vorgemacht hat. Wir brauchen nicht die Starken, nicht die Klugen, nicht die Begabten, wir brauchen den Glauben. Ich wiederhole nochmal, ich mache diese 6 Punkte waren das, die ich gesagt habe, und dann setze ich mich wieder hin. Ich habe versucht, Stationen zu zeigen, die Gläubigen zum Unglauben hinbringen. Falsche Gewichtung von Tatsachen. Wir haben falsch gewichtet. Sie haben einfach gesagt, ja, es war ein schönes Land, aber... Und dann wurde breit ausgeholt. Falsche Gewichtung. Dann wurde übertrieben. Alles sind Riesen. Und das Land verschlingt die Bewohner. Es ist nicht gut, da zu leben. Es wurden Lügen verbreitet. Es führt das emotionales Abrutschen bis hin zur Hysterie. Das fünfte ist dann die Aufgabe des Zieles und der Wunsch der Unfreiheit. Und als letztes der Ruf nach dem starken Mann. Wir wollen einen starken Mann haben. Das ist unser Herr. Er, der sich für uns gegeben hat. Amen.